Willkommen beim RetinaCast.
Hallo und herzlich willkommen zum RetinaCast. Heute geht's um House of Cards, der neuen von Netflix produzierten Serie. Und mit mir im Studio sind...
Ich bin Phil.
Ich bin Chef.
Ich bin Lukas.
Und ich bin Marcel. House of Cards. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, wie diese Serie so entstanden ist. Chef, sag doch
Marcel,
mal was.
Die Serie ist unheimlich ungewöhnlich entstanden. Nein, sie ist gar nicht ungewöhnlich entstanden, aber es ist ein bisschen ungewöhnlich, wer die Idee aufgegriffen hat und wer sie dann produziert hat. Es ist nämlich Netflix. Es ist kein großer amerikanischer TV-Sender, der sich so über die traditionellen Verbreitungswege seinen Weg in die Wohnzimmer bahnt, sondern es ist eben dieses Netz-Streaming-Angebot, das man leider, glaube ich, immer noch nur in den USA bekommt.
Ja, Kanada, glaube ich, auch.
Kanada ist mittlerweile auch mit im Boot, okay. Und die haben jetzt ein neues Credo herausgegeben. Der Chef hat beschlossen, sie müssen jetzt strategisch irgendwie was tun.
Hast du beschlossen? Hast du beschlossen?
Nein, das
der Netflix-Chef.
Genau, der Netflix-Chef hat das besprochen.
Der Herr Netflix.
Und der hat gesagt, sie wollen schneller HBO werden, als HBO Netflix werden kann. Und das ist jetzt der Versuch, das umzusetzen. Das heißt, sie haben jetzt ihre eigene Serie produzieren lassen, die auch sehr hochkarätig besetzt und mit viel, viel Budget. Ich glaube, ich habe mal sowas von 150 Millionen gelesen
so für die Serie, 100, die wir jetzt reden.
Ja. Echt so viel, das ist schon
genau.
Echt
das
viel
ist
Geld.
Ziemlich viel Geld für eine Serie und es ist nicht so, als ob die irgendwie mit optischen Reizen übermäßig protzen würde. Das heißt, die Kohle ist auch in erster Linie in das Skript und vor allem in die Schauspieler gegangen, denn da haben wir ja gleich einige hochkarätige. Allen voran natürlich Kevin Spacey, den ich glaube ich noch nie in der Serie irgendwie als ein regulärer Cast-Member gesehen habe.
Wäre mir auch neu.
Gab es nicht eine Serie? Ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, es gab eine Serie, wo er auch mitspielt. Aber ansonsten kennt man den nur so hauptsächlich aus Filmen.
Also, er ist eben unser Protagonist und ich nehme an, er hat sich sein Engagement auch ordentlich bezahlen lassen und das ist trotzdem okay. Ja, aber das ist jetzt sozusagen halt das Besondere. Es kommt nicht von HBO oder Showtime oder CBS oder sonst wem. Es kommt von Netflix.
Und die haben sich dann halt auch die Freiheit genommen, jetzt auch mal einen anderen Weg auszuprobieren, so eine Serie zu veröffentlichen. Also anstatt sie so eine Folge nach der anderen jede Woche rauszuhauen, haben sie halt einfach mal alle 13 Folgen direkt zum Streaming bereitgestellt, sodass man das sich einfach durchgehend
in einer Nacht
reinziehen
angucken
kann.
Genau. Ja. Wir haben übrigens eine neue Serie veröffentlicht. Ja. Und dann konnte man sich die am Stück durchschauen. Das wissen, sagen wir mal, Serienfans vielleicht durchaus zu schätzen. Ich finde das auch immer sehr nett.
Ja, ist ganz spannend, dass es über House of Cards auch auf so einer Meta-Ebene relativ viel zu sagen gibt. Ne? Also können wir kurz vorgreifen. Ich glaube, wir finden sie ziemlich gut.
Sie kommt auf jeden Fall auch grundsätzlich gut an, die Serie.
Genau.
Hat auch hervorragende Kritiken eingefahren. Und ich hätte neulich sogar einen Artikel gelesen, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Netflix-Subscribers, also der Menschen,
ich glaube,
die das abonniert haben.
Für 87% der Netflix-Subscriber ist House of Cards ein Grund, zumindest bei Netflix zu bleiben.
Genau. Man muss noch dazu sagen, Netflix ist relativ preiswert, ein Mitglied zu sein. Ich glaube, das bewegt sich so im Bereich von $8 im Monat. Ich hatte das mal eine Zeit lang, als ich in den USA gewohnt habe. Und also es ist jetzt nicht übermäßig teuer, es ist nicht wie HBO, was irgendwie dann $30 plus dafür bezahlt. Aber es ist halt interessant, dass so eine einzige Serie schon bewirken kann, dass das so viele Leute sagen.
Naja. Das ist ja auch kein Problem. Also ich habe mir jetzt auch mein Netflix-Abo wieder erneuert, weil das läuft ja monatlich. Man kann einfach einsteigen, wieder aussteigen, wie man möchte. Und ich habe jetzt einfach dafür das Netflix-Abo wieder aufgemacht, einmal $8 reingeschoben. Und da kann ich mir die Serie jetzt anschauen und nebenbei den ganzen anderen Kram, die Filme und die Serie, die Netflix sonst noch so.
Müssen wir vielleicht noch für unsere Zuschauer dazu sagen, dass das in Deutschland auch nach wie vor, selbst wenn man willens ist, das dafür zu bezahlen, das nicht ohne technische Tricksereien hinbekommt, das Abo von hier aus zu aktivieren und am Laufen zu haben.
Nehmen die überhaupt eine deutsche Kreditkarte?
Sie nehmen deutsche Kreditkarten.
Manche.
Ja. Also die ich probiert habe, haben funktioniert. Allerdings muss man sich dann noch um einen Service kümmern, der eben dafür sorgt, dass sie nicht erkennen, dass die IP-Adresse aus Deutschland kommt. Das kann man dann über irgendwelche DNS-Herumbiegereien solche Dienste machen oder halt einfach über ein VPN, also sowas wie ein Proxy.
Ja, also ganz regulär aus Deutschland oder in Deutschland wird es nicht angeboten, wie vieles, was in den USA so kommt.
Tja, wie so oft, selbst wenn ihr bezahlen wollt, ihr dürft nicht.
Ja, das ist auch halt nur, also wir beobachten ja die Serienlandschaft so relativ
aufmerksam und was da so passiert. Und ja, also ne, die Serie an sich als Format hat da jetzt schon in den letzten Jahren so viel durchgemacht und viel an Bedeutung und Qualität gewonnen, würde ich jetzt mal so sagen. Und aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade House of Cards das nochmal so ein bisschen auf ein neues Level hebt. Also gerade was halt Produktion und Internetverbreitung so angeht, ist das schon mal was Besonderes, weil also die Serie an sich hat ja angefangen, Fahrt aufzunehmen, als es so ein paar einzelne Serien gab, die halt mal was Besonderes gemacht haben. Also die jetzt nicht nur Stories hatten, die halt quasi für den Mainstream waren, sondern halt auch irgendwie mal außergewöhnliche Sachen, die komplexe Handlungen haben, die man, wo man im Prinzip jede Folge gesehen haben muss, um da richtig beizukommen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass House of Cards vielleicht jetzt da der nächste Schritt in der Evolution der Serie ist oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber...
Ja, das also ist so... Also das Problem ist da ja, dass es jetzt von Netflix produziert und veröffentlicht und Netflix ist halt ein Streaming-Service und kein TV-Sender.
Ja.
Und die meisten Serien werden ja immer noch von ganz normalen TV-Sendern produziert und die meisten TV-Sender haben jetzt wiederum eben nicht die technische Infrastruktur schon und die Kunden, um das Ganze dann so zu veröffentlichen, wie Netflix es gemacht hat.
Das würde ich jetzt zum Beispiel sehr bezweifeln, weil sowohl Showtime als auch HBO noch am meisten, aber auch Showtime hat ein gutes Online-Angebot. Und also nur für die großen Serien, man. Also
ja gut, es laufen halt in den USA laufen natürlich viele Serien auf ABC, CBS, NBC.
Ja gut, und aber so das sind halt nicht die, die jetzt so
die produzieren aber immer noch die meisten Serien.
Ja, aber ja, halt nicht die guten. Also
ja, aber ich meine, rein um da einen Trendwechsel zu sehen, ist es halt schon, also die Fernsehsender werden natürlich anfangen, und das merken wir ja, immer mehr auch ins Internet zu gehen und die Sachen dort bereitzustellen. Ja. Passiert in Deutschland ja auch. Und ja, ich denke mal, das Experiment ist hier tatsächlich, ob diese Ausstrahlungsform, dass alle Folgen gleich verfügbar sind, beim Publikum größtenteils ankommt oder nicht. Weil viele stehen auch drauf, einfach sich jede Woche eine Folge anschauen zu können, auch gemeinsam mit anderen zum Beispiel. Ja. Die Frage ist eben, ob die Folgen
Das kann man immer noch machen, aber man muss halt nicht. Das finde ich schon.
Ja, nee, du hast ja jetzt dann nicht mehr, es gibt bei House of Cards gibt es keinen Zeitpunkt, wo alle wissen, da kommt die nächste Folge, können wir uns zusammen angucken. Also das kann man dann nur mit einem bestimmten Freundeskreis und die einladen und zusammen starten oder so. Aber man weiß zum Beispiel, also mir ist halt aufgefallen, man sieht ja bei anderen Serien, zum Beispiel Game of Thrones oder anderen populären Serien, immer wenn da am Wochenende, vielleicht sonntags oder so, die neue Folge
kommt. In Deutschland kannst du es ja mit dem Tatort Sonntagabend vergleichen.
Dann läuft halt auf Twitter zum Beispiel erstmal eine Riesenlatte von Tweets durch, wo dann eben steht, boah, mega krasse Folge heute wieder von Game of Thrones oder sonst einer populären Serie. Und dieses gemeinsame Erleben von neuen Folgen oder von Serien, das nimmt da natürlich ab. Und die Frage ist, wie da die Akzeptanz oder auch der Bedarf da ist. Wenn der Bedarf wirklich da ist, dann wird sich das natürlich auch durchsetzen.
Ich glaube, das ist auch nicht nur eine Frage der Zuschauerakzeptanz, sondern in erster Linie eins der Verwertung der Serie. Ja? Die wollen alle Geld verdienen. Und das bietet sich jetzt für Netflix an. Die haben einfach eine feste Subscriber-Basis. Ja, die verdienen ihr Geld damit, dass ihnen Leute jeden Monat Geld überweisen. Und Showtime und HBO haben dasselbe Konzept. CBS, NBC und wie sie alle heißen, die haben halt ein anderes Konzept. Ja, die müssen sich über die Werbung finanzieren.
Ja.
Und ob das Internet es da schon so weit ist, dass man wirklich eine Serie, eine erstklassige, eine Primetime-Serie produzieren kann, die einfach ins Netz stellen und dann von den Werbeeinnahmen leben kann, die dann das Netz generiert, das ist halt die große Frage. Wahrscheinlich sind wir da halt noch nicht. Insofern ist das vielleicht weniger eine Frage, als ob das die Zuschauer wollen. Die Zuschauer wollen das ganz sicher. Als eine Frage, inwieweit das Modell, diese Serie, dass die Serie dann ihre Produktionskosten wieder reinspielt, ob das eben tragfähig ist. Und das wird dann wahrscheinlich eher ein Kulturkampf der, wie soll man sagen, der Pay-TV-Sender gegen die regulären, gegen die Sender mit klassischem Einnahmemodell.
Aber ich denke mal, da entscheidet dann doch auch wieder der Zuschauer, wenn nämlich dann die Serie oder die Sender mit dem werbefinanzierten Modell merken, dass die Sender mit dem Abo-basierten Modell haufenweise Leute kriegen, die ihnen das Geld hinterher schmeißen, dann steigen die da ein. Ne? Das ist
ja, müssen wir halt sehen. Klar, für Netflix war das jetzt wahrscheinlich in erster Linie mal eine ganz große Image-Kampagne.
Ja.
Ich bin mir relativ sicher, wenn die mal umrechnen würden, wie viele Leute sie jetzt dazugekriegt haben durch die Serie, wird es sich wahrscheinlich immer noch nicht gelohnt haben. Aber sie sind jetzt natürlich erstmal wieder im Gespräch. Und,
die kriegen jetzt erstmal das Geld von Investoren hinterhergeschmissen.
Das kann durchaus sein, ja. Okay.
Aber das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt an der Serie, weil es einfach ein ganz anderer Weg ist, sowas mit dem Content umzugehen.
Genau. Und jetzt reden wir aber auch noch ein bisschen inhaltlich über die Serie.
Ach, naja. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass sie ja auch jetzt überhaupt nicht gezwungen waren, irgendwie immer die gleiche Zeit für die Folgen zu brauchen. Also die variieren auch nicht sehr stark. Das war jetzt
auch noch was ich auch noch genau... Was
also meinst du die Laufzeit der einzelnen
Die Laufzeit Folgen. Ist irgendwie zwischen so einer Dreiviertelstunde und so 55 Minuten oder so.
Ja.
Was ja auch schon mal so ganz cool ist, weil dann braucht man halt nicht so, wenn man irgendwie noch 2 Minuten zu erzählen hat, braucht man jetzt nicht irgendwie zwangsweise Schluss zu machen und irgendwelche Szenen zu streichen, sondern man kann dann noch so ein bisschen länger erzählen, wenn man Lust hat.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil ich dann natürlich versucht habe abzuschätzen, wie lange ich jetzt brauche, um diese nächsten 2, 3 Folgen zu gucken und habe dann gemerkt, dass die alle unterschiedlich lang sind und es sich dann nicht so ganz so reinpressen lässt in so ein Stundenformat oder so, sondern aber ich sag mal, die Schwankung ist ja jetzt nicht so allzu groß.
Da bist du jetzt Opfer des progressiven Serienformats geworden, da sieht man mal, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt.
Tragisch. Ja,
die Zeitplanung geht komplett flöten. Okay, jetzt sag mal, worum geht's denn eigentlich in House of Cards?
Um Macht.
Es geht um Macht.
Also es geht um die Hauptfigur Francis Underwood,
Frank.
Genannt Frank. Und das ist natürlich auch gleich die Figur, die von Kevin Spacey gespielt wird. Und er ist Mitglied des Repräsentantenhauses in den USA, also in einer der beiden Kammern des Parlaments.
Congress.
Und Lukas, erklär auch mal seine Rolle innerhalb des Repräsentantenhauses, innerhalb der Demokratischen Partei.
Ja.
Also wir rufen das jetzt gegenseitig auf.
Ja. auch ohne melden wird man überraschend drangenommen.
Ja.
Das war auch tatsächlich was, wo ich am Anfang so die ersten 1, 2 Folgen ein bisschen gebraucht habe und auch die Wikipedia bemühen musste, bis ich so ganz durchgestiegen bin, was da eigentlich jetzt passiert und was der da für eine Rolle inne hat. Also genau, das House of, also der Kongress in den USA ist, besteht ja aus den Abgeordneten der einzelnen Bundesstaaten. Die sind, glaube ich, in die Distrikte unterteilt und haben dann jeweils einen Congressman.
Ja, es gibt zwei, also es gibt im Congress, gibt es halt einmal den Senat. Da sitzt für jeden Staat, sitzen da 2 Leute drin. Und dann gibt es das Repräsentantenhaus, da sitzt gewichtet mit der Bevölkerungszahl mindestens ein Abgeordneter für jeden Bundesstaat, die irgendwie alle 2 Jahre oder so gewählt werden. Und was der Kevin Spacey oder halt Frank Underwood, was seine Aufgabe ist als Majority Whip, heißt es, er ist sozusagen dafür zuständig, sowas ähnliches wie eine Fraktionsdisziplin zu enforcen und halt dafür zu sorgen.
Nicht nur sowas ähnliches, sondern also schon relativ nachdrücklich eine Disziplin innerhalb seiner Partei dazu.
Also er soll
generieren
halt,
und halt auch möglichst vor den eigentlichen Abstimmungen so klar zu machen, wie die ausgehen wird.
Genau, also er ist dafür zuständig, die Mehrheiten zu organisieren.
Genau.
Dass also wenn die Partei irgendwas beschließen möchte oder über was abstimmen möchte, dass dann auch die Leute wirklich dahinter sind.
Weil man kennt die USA ja so ein bisschen, der Amerikaner an sich ist gern mal ein bisschen eigensinnig. Leute, die aus den unterschiedlichsten Teilen der USA kommen, haben auch gern mal unterschiedliche Interessen und dann geht es halt darum, hier irgendwie Gefallen einzufordern, da ein bisschen zu drohen, den Leuten da auf die Füße zu steigen und Connections spielen zu lassen, dass es kracht. Und genau, Frank Underwood ist Demokrat, die Demokraten haben, glaube ich, in dieser Situation da
die Mehrheit
und
stellen den Präsidenten.
Genau, und stellen den Präsidenten.
Was im Moment deswegen nicht der Fall ist.
Total unrealistisch.
Deswegen ist er Majority Whip, also eine Mehrheit.
Das ist vielleicht wirklich noch wichtig zu erwähnen. Diese Rolle der Majority Whip, weil das gibt es in Deutschland nicht, zumindest nicht offiziell und wahrscheinlich auch nicht inoffiziell.
Ja, in Deutschland ist es ja...
Ich glaube, macht das so ein bisschen das, was der politische Geschäftsführer macht.
Nee, in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass wir normalerweise so einen Fraktionszwang haben.
Ja, de facto, aber andererseits steht halt in unseren Gesetzen auch nochmal sowas von der Gewissensfreiheit der Abgeordneten drin. Das heißt, es ist relativ schwierig, da jetzt eine Rolle zu institutionalisieren.
Ja, und es ist
sozusagen
halt,
das Gegenteil von dem Vorhaben.
Es ist halt auch öffentlich durchaus umstritten, ne? Oder also auch kritisiert, dass es halt das überhaupt manchmal so gibt. Ne?
Richtig.
Also und in den USA ist es halt einfach scheinbar so akzeptiert und es gibt sogar jemanden, der da fest dafür zuständig ist.
Also das gibt es hier nicht, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es das in den USA gibt und dass es da auch offen gibt, weil gelegentlich kommt halt mal vor, dass er dann 2 so Abgeordnete so zurechtbügelt und man sitzt dann da, warum lassen die sich das bieten? Und die Antwort findet man dann halt in Wikipedia, weil das halt sein Job ist. Und
ja, aber er hat auch keine Macht, um sie wirklich dazu zu zwingen, das zu machen. Er kann nur so Gefallen anfordern und drohen.
Der hat halt schon, also die krasseste Schraube ist halt eigentlich das Geld. Ne? Also er kann halt immer sagen, so ja, wenn ihr von der Partei für eure nächste Kampagne Geld haben wollt, dann macht mal lieber, was wir sagen. So.
Ja. Und natürlich, und da sind wir jetzt vielleicht beim Kern der Serie, Frank Underwood hat eben auch noch die eine oder andere Idee, wie er seinen Hofstaat organisiert und wie er die Leute auf Disziplin bringt. Und er ist damit, ja, das ist vielleicht der Punkt der Serie, halt auch irgendwie ein Meister.
Also er ist natürlich nicht umsonst in diese Position gekommen, sondern weil er eben einfach auch gut das Spiel beherrscht, das Kartenspiel. Und hat natürlich auch das Talent, dann entsprechend die Leute zu überzeugen, zu beeinflussen, wie auch immer, um zu bekommen, was er möchte.
Ja, also was jetzt in dieser Serie passiert, um mal darauf zurückzukommen.
Genau, erklär doch mal, wie es losgeht.
Genau, ist das eher, also es wird der neue Präsident gewählt, ein Demokrat, heißt glaube ich, ich habe den Namen gerade vergessen.
Walter?
Mr. President.
Mr. President, er wird auf jeden Fall gewählt und ihm und dem Frank wurde vor der Wahl im Prinzip versprochen, dass er Secretary of State wird, also sowas wie ein Außenminister, nur halt mit noch ein bisschen einem schöneren Posten. Und er wird dann aber einfach knallhart übergangen und hintergangen sozusagen und beschließt dann einfach Rache zu schwören und einfach alle Leute so lange weg zu intrigieren, bis er selbst dann an der Macht ist. Und ja, das ist dann so im Prinzip, was er dann in den Rest der Serie macht.
Er will Präsident werden.
Ja.
Ja, ja, oder zumindest halt, ne, weiter nach oben irgendwie.
So weit, wie es geht.
Ja. Genau, ja, das ist dann relativ interessant auch, dass da kann man jetzt nicht so zu viel verraten. Das
man kann schon sagen,
entfaltet wie das sich so im Lauf der Serie, aber auch was da so schief gegangen ist und ne, was da so wie sein Plan war, diesen Secretary of State Posten zu kriegen.
Also was ja dann eigentlich die ganzen Folgen über passiert ist, dass er natürlich verschiedene Projekte, ich sage mal, in Angriff nimmt. Das größte Projekt zum Beginn ist ja erstmal ein neues Gesetz zu bringen.
Ja, wobei man muss schon noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ist der Startpunkt oder Auslöser ist ja schon diese Sache, dass er halt nicht diesen Secretary of State Posten kriegt und darüber schon ziemlich angepisst. So, also ne, hat er auch schon sehr viel Selbstbeherrschung, aber man merkt schon so tief drin, da ist er sauer und da ist irgendwie ein Plan in seinem Kopf, wie er jetzt ich weiß nicht, man kann es schon Rache nennen teilweise, aber wie er da halt
Frank Underwood ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Prototyp des Parteikarrieristen und auch des Machtmenschen. Das geht ganz tief rein, bis hin in sein Privatleben. Da reden wir vielleicht gleich über die nächste Person, die da in Frage kommt. Aber ich glaube, er wird dargestellt, in der ersten Staffel zumindest, als einer, der ganz klar irgendwann in seinem Leben den Plan hat. Oder vielleicht schon ab, was weiß ich, frühester Jugend, dass er halt Macht möchte und quasi alles tut, um diese Macht zu erreichen. Das macht ihn jetzt nicht zum Klischee-Bösewichten in diesem Fall, aber ich glaube, seine Ausrichtung ist relativ klar. Das ist die Macht, um die es ihm geht, das ist sozusagen sein Job und sein Leben ist darum ausgerichtet. Und alles, was ihn dann eben dabei hindert, mehr Macht zu bekommen, das
muss weg.
Das muss eben ja behandelt werden, bis es eben nicht mehr im Weg ist.
Ja, und den Weg, den er dann halt wählt, ist ja, also er hat ja im Prinzip vor dieser Wahl einen relativ sicheren Weg, jetzt an seinen Secretary of State Posten zu kommen und da schon mal relativ gut aufgestellt zu sein. Den bekommt er dann nicht und dann beschließt er halt, jetzt einfach alle anderen so lange zu hintergehen, bis er eben diesen Posten bekommt. Ja, wer ist denn noch so wichtig?
Vielleicht, weil wir gerade schon drüber geredet haben, seine Frau, Claire, auch eine sehr, sehr interessant geschriebener Charakter in der Serie, wird geschrieben von Robin Wright.
Gespielt.
Was habe ich gesagt?
Geschrieben.
Nee, sie wird gespielt von Robin Wright.
Genau, ja.
Schon mal gesehen, aber
echt, wo? Kann sich erinnern?
Nee. Also insbesondere nicht mit kurzen Haaren. Ah, The Girl with the Dragon Tattoo, da war es wahrscheinlich.
Was?
Habe ich gesehen, aber ja,
die ist die Glashorn-Verfilmung.
Ja, das ist mir schon klar, aber schon die Fincher-Verfilmung oder die.
Serie, glaube ich.
Ah, okay. Also mir war die neu in
House of Cards. Nee, das ist die Fincher-Variante. Ja.
Echt?
Ja, das ist interessant, weil auch nur diese, da kann man gleich bei einer der nächsten Hauptpersonen nochmal ein bisschen ausholen, diese Vergangenheit von David Fincher, der diese Serie, weiß gar nicht, was ist denn seine offizielle Rolle? Executive Producer oder so?
Also er hat die ersten beiden Folgen halt directed.
Genau, also Regie geführt.
Und dann später, dann ist er, glaube ich, immer als Produzent.
Ja. Genau, also Claire Underwood.
Genau, Claire Underwood, Franks Partner in Crime, könnte man sagen. Sie haben eine sehr interessante Beziehung, sie sind verheiratet.
Eine sehr funktionale Ehe.
Ja, ich finde es sehr interessant, wie ihre Ehe dargestellt wird. Das
ist, finde ich, mit Abstand die interessanteste Beziehung in dieser ganzen Serie.
Da würde ich dir vorbehaltslos zustimmen. Das hatte ich in der Form auch noch nicht in einer anderen Serie gesehen, wie schön die beiden dargestellt sind. Claire Underwood ist auch eine Frau von, wie soll ich sagen?
Sie ist so ähnlich wie Frank auch sehr auf Macht und Status aus,
sozusagen. Genau, und ich glaube, sie geben sich ein Team. Ein Team, das vielleicht, wenn man Lukas folgen will, so einen klaren Zweck und eine klare Zielsetzung hat. Sie haben aber eben auch dieses, das, was noch drüber hinausgeht, schon auch noch so eine Beziehung, wie man es vielleicht mit einer Ehe verbindet. Und das Spannende ist natürlich, was passiert, wenn das jetzt sozusagen miteinander kollidiert. Oder was, wenn die Ziele, die beiden haben, halt mal nicht zufällig in die gleiche Richtung gehen. Also Claire hat ja diese NGO, diese
gemeinnützige Organisation.
Genau, gemeinnützig, vielen Dank. Eine gemeinnützige Organisation. Clean Water? Genau, es geht, glaube ich, um frisches Wasser für Afrika oder irgendwie so etwas.
Clean Water Initiative heißt die. Mhm.
Und wir erfahren auch ein bisschen was über ihre Arbeit, jetzt nicht in der Tiefe wie über die von Frank, aber sie steht dieser Organisation vor, sie hat auch einen Mitarbeiterstab, sie muss natürlich lobbyieren, wie es alle NGOs tun müssen. Ja. Und sie ist natürlich auch. Genau, und sie ist natürlich auch einfach die Frau an der Seite von Frank Underwood. Und sie hat durchaus auch eine Funktion innerhalb dieses Machtgefüges der Demokratischen Partei, das Frank immer ausspielt. Es gibt dann später noch eine Szene, wo sie beispielsweise mit Abweichlern reden muss, ja, wo sie die praktisch wieder auf Linie bringen soll. Und das ist sehr interessant. Aber um vielleicht nochmal auch kurz auf die Beziehung zurückzukommen. Es gibt immer diese klassischen Szenen, dann meistens nach irgendwelchen Schlüsselszenen, wo die beiden dann rauchend am Fenster sitzen, und da erfährt man eigentlich so die Sachen, um die es eigentlich geht in der Serie. Und das ist sehr schön dargestellt.
Also da kommt es mir dann eigentlich auch immer so vor, als hätten die schon beide mehr oder weniger ein gemeinsames Ziel oder würden zumindest ihre Ziele so ein bisschen aufeinander abstimmen, weil du vorhin meintest, so Kollision von den Zielen von den beiden. Ich habe jetzt ja noch nicht alle Folgen gesehen, aber bisher kommt es mir schon so vor, als würden die sich da schon ein Stück weit abstimmen, auch wenn man das in der Serie nicht immer sieht. Aber man bekommt immer so mit, die haben ein gemeinsames Ziel oder gemeinsame Ziele und richten ihre einzelnen Aktivitäten auch immer drauf so ein bisschen aus.
Es kommt auch, glaube ich, mehr als einmal vor, dass sie ihre, also dass der die Position des einen dem anderen zugute oder zum Nutzen wird. Ne?
Ja, und sie sind halt auch tatsächlich, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass hinter diesem ganzen Opportunismus und gegenseitig sich die Bälle zuspielen, gibt es auch irgendwie sowas wie die tatsächliche Liebe oder so zumindest großer gegenseitiger Respekt. Also die scheinen dann doch immer sich dann irgendwie zu verstehen und sich auch wirklich dafür zu interessieren, was mit den anderen so passiert. Das ist dann immer sehr schön, weil die ja sonst in ihrem täglichen Handeln sehr, sehr gefühlskalt auch agieren, und an diesen Stellen merkt man dann doch, dass es halt schon auch Menschen sind, auch wenn sie es ganz gut in ihren eigenen vier Wänden verstecken.
Ja. Claire Underwood ist außerdem auch einfach, Franks Beraterin in vielen Fällen. Jemand, an der er seine Gedanken mal abprallen lassen kann und sie hat dann meistens auch sehr, sehr konkrete Lösungsvorschläge.
Am Anfang kam es mir immer so ein bisschen vor, als würde er so ein bisschen unter einem Pantoffel stehen bei ihr. Das wird, glaube ich, so in den ersten Episoden auch ein bisschen so dargestellt. in einigen Situationen, aber man kommt schon relativ schnell dann dahin, dass man sieht, dass die schon, also habe ich bisher zumindest das Gefühl, so gleichberechtigt sind in dieser Beziehung.
Ja, ja, das ist dann das schon auch was, wo House of Cards halt auch wieder seine Qualität zeigt, weil sich in diese Beziehung zwischen den beiden auch viel durchmacht im Laufe der ersten Staffel und da sich viel verändert, viele Aspekte irgendwie zeigt.
Also was ich auch total faszinierend fand, ist, dass sie tatsächlich völlig entspannt auch darüber hinweggehen, über irgendwelche außerehelichen Seitensprünge und sonst
was. Genau, also das ist dann zum Beispiel, das war so ein Punkt, wo man dann merkt, wie funktional diese Ehe teilweise dann doch ist. Da kommt dann nämlich auch gleich der dritte Hauptcharakter ins Spiel, den ich mit am interessantesten finde. Genau. Weil Frank rekrutiert sich nach relativ kurzer Zeit. In der
ersten Folge, glaube ich schon.
Ja, eine Reporterin, die zu diesem Zeitpunkt beim Washington Herald arbeitet.
Ja, wobei rekrutieren stimmt ja nicht so ganz. Weil sie kommt ja eigentlich zu ihm.
Ja, aber die Abhängigkeit ist, glaube ich, schon eher so in die andere Richtung.
Ja, aber es wollen beide.
Genau, also es ist die junge Journalistin Zoe Barnes, die da beim Washington Herald arbeitet. Gibt es fiktive Zeitung. Genau, und ich weiß gar nicht mehr, wie genau passiert ist, dass sie in Kontakt kommen.
Ja, sie geht zu ihm nach Hause.
Will von ihm irgendwelche Infos.
Ich weiß, mir fällt nur gerade der Anlass nicht ein, warum sie zu ihm nach Hause gegangen ist.
Weil sie zu irgendeinem Empfang gegangen ist und
richtig.
Und dann gibt es irgendwie so ein Foto, wo der Frank Underwood ihr irgendwie hinterher schaut und mit dem taucht sie dann bei ihm auf und dann beschließt er eben, dass er sie sozusagen als Sprachrohr benutzt, weil es ist ja, wenn man intrigiert, immer ganz gut, wenn man so einen direkten Kontakt hat, jemandem, dem man dann so die Scoops zuspielen kann, damit es dann plötzlich alles in der Presse ist. Und so fängt diese Beziehung zwischen den beiden dann halt an.
Ja, also sie haben eine zweigleisige Beziehung. Einerseits auf einer funktionalen politischen Ebene, sie als Vertreter der Presse und er eben in seiner beschriebenen Rolle als Majority Whip. Und andererseits haben sie auch einfach noch eine persönliche, intime Beziehung.
Und, die sich aber erst später auch entwickelt. So
und die Beziehung entwickelt sich dann im Verlauf der Staffel.
Genau, da können wir jetzt vielleicht nochmal kurz einhaken. Genau, weil nämlich zum Beispiel die Zoe Barnes wird von Kate Mara gespielt und die wiederum ist die Schwester der Hauptdarstellerin aus dem Girl with the Dragon Tattoo und es gibt da so Geschichten, dass halt sie irgendwie ihre Schwester gefragt hat, dass sie doch mal bei David Fincher irgendwie ein gutes Wort für sie einlegt und das hat dann auch geklappt und deswegen hat sie diese Rolle gekriegt.
Ja, sie macht ihren Job auf jeden Fall auch so wie alle anderen Schauspieler, die wir bis jetzt erwähnt haben, ausgesprochen gut. Also ich finde, dass die Serie glänzt. Wenn sie mit was glänzt, dann sind es ihre Schauspieler. Also Kevin Spacey tut seinen Job sehr, sehr schön. Die Robin Wright auch und die Kate Mara auch. Also das ist.
Ja, wobei ich fast finde, dass Robin Wright da mir noch so ein bisschen am. Also ich finde die Beziehung zwischen Frank und Claire ist super geschrieben, aber ich weiß nicht, ob Robin Wright. Gefällt mir irgendwie nicht. Sie wirkt mir so ein bisschen zu.
Sie ist ein bisschen glatt.
Ja, sie ist ein bisschen glatt. Und
aber das ist halt auch ihre Rolle. So ganz eiskalt.
Ja, gehört auch zur Figur
aber dazu. Aber auch dann trotzdem.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie steht immer in der Küche, hat ein Glas Chardonnay in der Hand und guckt ernst.
Ja, aber da gibt es ja dann immer gerade dieses Ernstgucken, da gibt es ja sogar diese Szene, schon ihre Mutter erzählt dann, als Claire, schon ihre Mutter habe ihr gesagt, sie soll doch mal lächeln und da hat sie es auch schon nicht gemacht. Also sie ist eine ernste Frau, aber ich würde dem widersprechen wollen, sie ist nicht diese eiserne Lady, die du jetzt gesehen hast. Es gibt immer mal wieder sehr gut platzierte Szenen in der ersten Staffel, wo man eben merkt, dass sie eben nicht gefühlskalt ist. Es gibt da, vielleicht können wir da nachher nochmal kurz drüber reden, so ein paar auch auf einer persönlichen Ebene stattfindende Szenen, wo man zumindest hinterher sieht, dass das nicht spurlos an ihr vorübergeht und auch das, was in der ersten Staffel dann passiert, sie ist ja dann auch mal irgendwie so für ein, zwei Folgen mal nicht in Washington und so, da sieht man schon, das ist alles, es ist alles vielschichtiger, als es zuerst den Eindruck hat. Sie ist dieser Machtmensch, sie ist auch sicherlich jemand, der über Leichen geht, um irgendwelche Ziele zu erreichen, aber zumindest kommt dann irgendwann wieder eine Szene, wo dann halt zeigt, es ist trotzdem ein Mensch und kein Roboter.
Ja, und ich finde, das tut diese Schauspielerin eben sehr gut, dass man sieht, sie strengt sich sehr, sehr an, die meiste Zeit sehr kalt und sehr abweisend zu sein, aber dann hat sie halt schon ihre Momente, wo sie so zwiespältig wird und dann ein bisschen.
Ja, ich hab was gehört, ne, das ist ja so ein Vergleich, dass sie die Charlize Theron für Arme ist.
Ja. Ja. Oh. Sie ist die Lady Macbeth in dieser Situation.
Ehrlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, welche schauspielerische Leistung ich am besten finde, würde ich es wahrscheinlich an Robin Wright geben. Weil sie ihr nehme ich diese Rolle einfach ab.
Ja, das ist jetzt halt Geschmacksfrage. Also Kevin Spacey ist natürlich schon auch sehr...
Und Kevin Spacey ist grundsätzlich als Schauspieler, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Aber vielleicht können wir da noch ganz kurz auf einen anderen Aspekt der Serie eingehen. Es gibt ja immer diese Szenen, in denen Frank, das ist übrigens der einzige Charakter, der das auch darf, ich habe extra mal drauf geachtet,
ja, klar, ja.
Eben die vierte Wand durchbricht. Das heißt, er spricht direkt in die Kamera und redet mit dem Zuschauer, erläutert beispielsweise, keine Ahnung,
warum er gerade
irgendwas tut. Prinzipien, genau, er erklärt, warum er das tut, er erklärt sozusagen die Abläufe, seine persönliche Motivation. Und das ist ja immer so eine komische Situation, das ist auch nicht alltäglich in Serien oder man sieht das zumindest nicht so sehr oft.
Und wenn er das sagt, dann ist es natürlich auch, ich sag mal, nur für den Zuschauer und die anderen Figuren bekommen das in dem Moment dann eben gerade nicht mit. Also so ein bisschen friert die Szene dann immer
und
so.
Und das findet ohne Cut statt. Das ist das ist schon fast der interessante Teil und auch der aus, na, wie soll ich sagen, technischen, schauspielerischen Sicht interessanten Aspekt, dass diese Fourth-Wall-Szenen ohne Cuts stattfinden. Das heißt, er spricht gerade mit irgendeiner anderen Figur in der Serie, er spricht mit dem Präsidenten, keine Ahnung, und er bringt einen Satz zu Ende und er dreht sich plötzlich um und der Präsident setzt sich an seinen Schreibtisch und macht irgendwas und in der Zeit redet er dann mit dem Zuschauer. Ja. Das ist was ganz, 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 ganz furchtbar schief gehen kann, funktioniert aber ganz gut.
Ist super, finde ich, ja.
Das sind mit einer der bemerkenswertesten oder intensivsten Momente in dieser Serie, weil sie machen es halt tatsächlich so gut, dass man auch das Gefühl hat, in so einer privaten Sphäre mit ihm zu sein, weil es ist immer so, dass niemand in direkter Nähe ist und man hat das Gefühl, so, ne, er redet mit einem und niemand anders lauscht.
Ja, man ist quasi so eine unsichtbare Person,
genau, und die mit im Raum steht. Er lässt einen an seinen Gedanken teilhaben und so, und das, finde ich, macht was sehr intim wirkendes irgendwie.
Und vor allem ist es dann auch dann ganz gut, wenn er später auch nicht mal mehr was sagen muss, sondern er unterhält sich so mit einem, dann hält er kurz inne, zwinkert so in die Kamera, macht dann so weit oder macht einfach nur so einen herablassenden Blick, dass man einfach sieht, so
verdreht einfach mal die Augen oder so.
Weil das ist ganz gut, weil er muss sich ja immer sehr beherrschen, so die ganze Zeit, und so kann man sozusagen auch hinter die Fassade gucken, während er gerade irgendwie dem Präsidenten irgendwelche Lügen erzählt. So.
Richtig, und wie gesagt, gerade wenn man das schauspielen muss, ist es ja nicht einfach, weil man muss sozusagen in diesem Moment die Rolle brechen, die man eigentlich inne hat, aber man schlüpft gleich in die nächste, nämlich in die des Erzählers. Ja, die Stimme könnte ja auch aus dem Off kommen. Das ist ja eine eher gebräuchliche Mechanik in Serien, dass es halt noch eine Erzählstimme dazu gibt und die erklärt ein bisschen was. Dass man das dann auch noch den Hauptdarsteller machen lässt, in der Szene, ist ganz interessant. Das fällt und das steigt und fällt, oder steht und fällt, sagt man. Das steht und fällt natürlich irgendwie mit dem Talent des Schauspielers, ob der dann die Szenen trotzdem noch auf die Reihe kriegt. Er schafft das, aber jetzt das Aber, und wir sind ja hier übergeleitet über den Geschmack, wer seinen Job am besten macht. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine müßige Diskussion. Aber ich glaube, dass Frank in dieser Rolle manchmal zu klischeeig rüberkommt. Kevin Spacey hat auch diesen bestimmten Tonfall, in dem er alles in dieser Serie tut und beschreibt.
So ein bisschen herablassen.
Und das ist dieser etwas arrogante, erklärende, überlegene Tonfall des Gewinners, dessen, der alle Fäden in der Hand hält.
Ja, das hat so dieses Superhelden- Schablone, sage ich mal.
Nee, so eine Super-Bösewicht-Schablone eher, oder?
Ja.
So.
Und, auch immer. Genau, und wenn mich in der Serie irgendwas stört, dann ist es tatsächlich das, dass wir noch, muss ich ja sagen, noch nicht genug über Frank wissen, um das so vorbehaltslos, dass ich es so vorbehaltslos hinnehmen kann, weil er muss ja irgendwie in diese Rolle gekommen sein. Das heißt, er muss auch die Fähigkeit haben, Menschen für sich zu vereinnahmen. Er muss die Fähigkeit haben, Lieschen Müller auf der Straße anzusprechen und für seine Ideen zu überzeugen. Und da kriegt man immer mal wieder so kleine Streifen, wo dann eingespielt wird, dass er eben auch ein Talent dafür hat, irgendwie meine Rede zu halten und die dann charmant gestaltet und all das. Aber das ist mir nicht genug da drin, noch nicht genug da drin. Ich will auch wissen, also wie er in diese Position gekommen ist. Wie gewinnt er denn eigentlich Leute für sich? Weil er kann ja nicht immer nur das Kalkulierende, der machtvolle Penner sein. Also irgendwie ist mir da in diesem einen Punkt die Serie noch nicht vielschichtig
genug. Da fällt mir jetzt spontan eine Situation oder ein Teil der Handlung ein, wo er, da muss man jetzt gleich noch einen nächsten Charakter einführen, und zwar die relativ wichtige Rolle, die Chief of Staff des Präsidenten im Weißen Haus, sie heißt wie, Linda irgendwas?
Ja. Er nennt sie Linda.
Genau,
sie,
wie auch immer.
Stabschefin.
Genau, also die Stabschefin des Präsidenten, die und also Frank und sie haben sind so die Verbindung zwischen dem, was der Präsident gerne hätte und was wiederum dann Frank so eben auch mit den anderen wichtigen Parteifiguren halt im Kongress irgendwie umsetzen soll. Und oder
auch der Chief of Staff, kann man noch ganz kurz sagen, ist eine sehr, sehr machtvolle Position.
Ja, ja. Genau. Und
da gibt es halt so ziemlich die zweitmächtigste Position in der Administration nach dem Präsidenten.
Genau, und da gibt's halt sie haben also eine sehr professionelle und am Anfang auch, also teilweise feindschaftlich oder auch eine schwierige Beziehung. Und dann gibt es halt einmal das, wo er...
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass sie sicherlich ihren Anteil daran hatte, zu entscheiden, dass er eben nicht Secretary of State
wird. Ja, das ist schwierig.
Noch nicht ganz klar, aber sie sagt,
deutet ja, einiges darauf hin, ja.
Ja,
und sie scheint jetzt nicht so traurig zu sein.
Ist nicht, alles nicht so, wie es scheint. aber auf jeden Fall hat er dann auf einmal einen Gefallen bei ihr gut, weil er auch halt dann auf einmal nett ist und es dann schon relativ überzeugend macht, weil er sich dann halt für ihren Sohn irgendwie einsetzt und dessen Uni-Bewerbung und so. Und da, das ist dann also mal eine Situation, wo man dann schon merkt, so wie er sich halt diese Gefallen und so erarbeitet, die er dann auch sehr gern einfordert.
Richtig, und es gibt auch noch eine eigene Folge in der ersten Staffel, wo wir an seine Alma Mater zurückgehen, ja, seine Uni, dann wird dann irgendwie die Bibliothek nach ihm benannt oder sowas. Ja. Und ich glaube, dass das die Idee hinter dieser Folge war auch so ein bisschen den Frank zu sein, wie er eben mal war, wenn er dann wieder auf seine alten Kumpels trifft und all das. Aber ich fand, dass die Folge irgendwie so ein bisschen auf dem...
Ja, die hat nicht so gut funktioniert.
Ey. Ja, danke. Genau, also das war auch mein Eindruck. Das war tatsächlich eine, die jetzt nicht das extrem hohe Niveau der anderen erreicht hatte.
Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, was du meinst, aber was mir eben an der Figur von Frank so ein bisschen fehlt, sind halt die Schwachstellen. Also man bekommt halt nicht allzu viel gezeigt, also zumindest bis dahin, wo ich geguckt habe, was er nicht kann. Weil man sieht ihn eben oft, wie er erfolgreich ist und wie er auch, wenn mal was nicht so läuft, wie er das dann trotzdem noch so hindreht, dass es wieder cool wird für ihn am Ende, aber wo er halt so richtige Schwachstellen hat.
Das vielleicht ist bisher, kann er halt alles.
Ja, aber das ist halt so vielleicht das, was an der Tiefe der Figur dann so fehlt, dass man eben...
Ja, was ihr vielleicht auch so
nicht ein bisschen
langweilig kann. Macht. Ne?
Ja.
Das ist so, also ich weiß nicht, wie weit du geguckt hast, aber so die ersten 3 Folgen oder so, da funktioniert ja wirklich alles immer genau nach Plan. So, er macht irgendwas, es funktioniert total super. Das funktioniert halt ganz gut, um ihn irgendwie einzuführen, so als seine herablassende, überlegene Person. Aber dann so im Laufe der Staffel geht dann schon auch einiges immer mehr schief so an seinen Plänen. Er rettet es dann zwar meistens
genau, das
so
ein meine ich. Bisschen, also es wird dann immer so hingebogen am
aber,
Ende. Dass es
aber man sieht schon so, er kann jetzt auch nicht Wunder wirken. Und wenn dann irgendjemand sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr, dann muss er schon auch ganz schön kämpfen, dass es noch funktioniert.
Ja.
Ja, man kriegt dann auch mal zu sehen, was er dann tut, wenn er, ja, wenn sein Plan nicht funktioniert. Was wenn, wenn Menschen sich nicht so benehmen, wie er vorausgesagt hat. Und das führt dann zu neuem Konflikt und auch neuen interessanten Wendungen.
Ja, also wenn wir eh schon bei Kritik sind, also ich hatte
irgendwie... Vielleicht nehmen wir noch mal einen weiteren wichtigen Charakter dazu. Und zwar den Paul Russo. Das ist so eigentlich einer der wichtigeren Charaktere in der Serie.
Peter heißt er.
Peter, stimmt, genau. Oh, irgendjemand hat hier Paul auf meine Notizen. Wer hat das wieder falsch vorbereitet? Peter Russo, genau, ist auch einfach ist ein ganz normaler Abgeordneter im Repräsentantenhaus.
Am Anfang ist er ein ganz einfacher, genau.
Genau, und der hat so ein bisschen Probleme und ist halt
prädestiniert dafür, von Frank instrumentalisiert zu werden und ist halt so einer, den er sich immer wiederholt, um verschiedene Sachen eben dann zu machen, für sich arbeiten zu lassen. Und dessen Figur wird aber im Laufe der Staffel eben immer wichtiger und wird dann eben zu einer von den Hauptcharakteren in der ganzen Serie.
Peter Russo, auch ganz brillant gespielt, finde ich. Corey Stroll. Eigentlich hat ein ganz interessantes Aussehen. Ist jetzt gar nicht das, was man so in allererster Linie mit einem Politiker, mit einem Congressman verbinden würde. Man kriegt dann aber auch mit, der kommt aus ja, eher einfachen Verhältnissen, hat auch Kontakte zu den ja, Hafenarbeitern eben in seinem Heimatdistrikt. Also funktioniert irgendwie wieder und er spielt das ganz, ganz spannend, diese gebrochene Figur. Er wird auch gleich so eingeführt als jemand, der hat einfach ein größeres Alkoholproblem.
Irgendwie
hat.
Saufen mit einer Nutte im Auto. So.
Ja, genau.
Und dann Koks.
Ja. Schon eine gebrochene Figur, aber andererseits hat er auch noch eine Familie und ja, er ist offensichtlich auch einfach so ein bisschen an seinem Erfolg zerbrochen. Sehr, sehr differenziert gespielt, finde ich. Wirklich hat noch ein paar herzzerreißende Szenen später bekommen, wo man wirklich aus seiner Mimik irgendwie alles ablesen kann, die Kompliziertheit der Szene, die da einem gerade gezeigt wird, wie das sein Gesicht widerspiegelt, das ist wirklich ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen und er ist so ein bisschen das Ziel so doch vieler Dinge, die Frank Underwood dann so in der ersten Staffel nimmt. Also er versucht so Peter als seine Marionette ein bisschen zu ins Spiel zu bringen und was dann passiert, das ist schon ja toll.
Also ich finde die Rolle, die Peter auch vor allem hat in dieser Serie, er ist so irgendwie einer der Menschen, die nicht komplett zynisch, machtversessen und irgendwie so ein bisschen psychopathisch drauf sind. Er hat zwar auch so seine Probleme, aber er ist irgendwie dann doch so der menschliche.
Ja, das ist einer der wenigen menschlichen Figuren in diesem Politikzirkus, der dann aber halt auch in dieses Machtspiel dann irgendwie so reingezogen wird und daran dann halt auch,
ja. Ja, er bekommt natürlich von Frank dann gezeigt, im Rahmen dessen Machtspiele, was möglich ist, wenn man sowieso schon im Teil der Politik ist und da leckt er natürlich dann so ein bisschen Blut und das ist ja auch genau das Ziel dabei. Wenn du jetzt so sagst, ist einer von denen, die menschlich wirken, also insgesamt finde ich, und jetzt haben wir ja eigentlich auch schon alle Hauptcharaktere behandelt, gibt es halt nicht so viele Charaktere. Also gerade so ein Abgeordneter, der von Frank irgendwie mit benutzt wird oder mit Frank interagiert, da gibt es so wenige, die länger als eine Episode halten oder länger als eine Szene. Das sind irgendwie, ich fände es ganz gut, wenn einfach mehr Figuren und Charaktere da wären, wo man noch ein bisschen mehr Interaktion und auch so gerade dieses Machtgefüge im Repräsentantenhaus vielleicht noch zeigen könnte. Das passiert ja nicht ganz so ausführlich, sage ich mal.
Das kam mir jetzt irgendwie gar nicht so vor. Also ich hatte fast das Gefühl, dass es zu viele Charaktere gibt, die nur so gelegentlich mal vorkommen, die man dann komplett wieder vergessen hat, bis sie dann zwei Folgen später wieder auftauchen. Und dann, das ist dann irgendwie der Sprecher von da und da und irgendwie hier, der ist auch noch wichtig. Und der Frank hat mit dem irgendwann mal das ausgemacht, drei Folgen vorher. Das weiß man dann auch irgendwie schon nicht mehr. Also ich bin ganz froh, dass es nicht noch mehr ist, weil diese Serie ist schon so nebenbei gucken, ist auch gar nicht so einfach, wenn da wieder intrigiert wird, wenn man auch wissen will, warum diese Intrige jetzt gut funktioniert hat.
Ja, das ist richtig. Frank hat ja auch noch dann so Helfer, die dann für ihn so ein bisschen die Drecksarbeit machen, auch mal Leute überwachen, entsprechend besuchen und all das. Das sind alles Figuren, die würde ich jetzt auch nicht so in den Maincast reinzählen, aber die spielen schon noch eine wichtige Rolle und die kommen vielleicht auch später alle noch mal ein bisschen tiefer vor. Ich denke, es war nicht schlecht, dass sie das so versucht haben, ein bisschen einzugrenzen auf den Hauptcast, weil über die Leute gibt es ja alle viel zu erzählen. Ich hoffe, wir haben das jetzt so ein bisschen rüberbringen können, dass in der Serie halt eigentlich keine Abziehbilder gibt, die man irgendwie mit einem Satz zusammenfassen kann. Das sind schon alles realistische Figuren, die Ja, die mehr als eine Schicht haben. Also insofern würde ich mich der Kritik jetzt nicht anschließen. Aber wir haben auf jeden Fall Potenzial auch, um neue Leute einzuführen. Ich meine, Washington ist groß und wir haben auch Potenzial, die vorhandenen vielleicht noch ein bisschen tiefer vorzustellen.
Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass ja Frank auch, ich sag mal, diese Spezialfunktion jetzt als Figur hat, eben auch mit dem Dialog mit dem Zuschauer. Und weil Frank halt und natürlich auch Kevin Spacey als Schauspieler so ein großes Gewicht in der Serie hat, kriegt er natürlich auch viel Zeit. Und das reduziert natürlich automatisch dann die Möglichkeiten, andere Figuren parallel dann genauso tief zu behandeln. Also irgendwo ist halt dann auch dann die Grenze wahrscheinlich erreicht, denke ich mal.
Ja, apropos Grenze, ist denn schon eine zweite Staffel geplant?
Die haben ja Netflix produziert quasi zwei Staffeln. War von Anfang an so vorgesehen und die erste Staffel ist, wie gesagt, fertig und wurde dieses Jahr veröffentlicht. Die zweite Staffel ist in der Produktion. Ich habe jetzt noch nichts, hat jetzt jemand von euch gefunden, wann die zweite Staffel dann kommt, ob das noch dieses oder erst im nächsten Jahr dann stattfindet, weil blöderweise eignen sich ja viele Sender in den USA an, die Sachen so im Jahresrhythmus rauszuschieben. Und es wäre natürlich jetzt eine ziemlich lange Zeit bis Februar 2014.
Weiß ich leider nicht, nee.
Aber bevor ich das vergesse, ein schönes Element in der Serie, so stilistisch finde ich, ist das mit den SMS.
Ja, da war ich spontan sehr an Sherlock erinnert, die das so das erste Mal gemacht haben, aber das machen sie auch schön, dass sie halt nicht dieses dämliche, also nicht immer, genau, ich schaue dir aufs Handy, wobei es da auch genug Fälle gibt, wo sich iPhones verhalten, wie iPhones sich eigentlich nicht verhalten können. aber genau, sonst blenden sie halt SMS einfach so.
Genau, also SMS sind so, als wäre der Fernseher quasi oder der Bildschirm, auf dem er die Serie schaut, quasi selber das Display, auf dem die Nachrichten reinkommen. Und zwar, und da gibt es auch ein paar Szenen, wo das richtig schön, also es so quasi real-time synchronisiert mit dem, was die Schauspieler machen. Das heißt, da tippt zum Beispiel dann jemand auf seinem iPhone gerade irgendeine Message ein und die Buchstaben tauchen eben dann zeitgleich für den Zuschauer vorne am Bildschirm in so Sprechblasen dann auf. Und das ist schon, finde ich, ist sehr erfrischend so, einfach um so einen Einblick in diese Kommunikation, diese nonverbale Kommunikation zwischen den Figuren zu bekommen. Ohne dass die erzählen müssen, was sie da gerade machen, bekommt man so ein bisschen einfach mit, was die gerade tun. Und da laufen ja manchmal auch längere Dialoge sogar darüber, ohne dass die ein Wort sprechen, ne?
Ja, wobei man an dieser Stelle auch mal erwähnen muss, also das Product Placement in dieser Serie ist schon off the charts teilweise. Also es gibt irgendwie so Szenen, da liegen so ungefähr 15 Apple-Produkte so einfach rum. Jeder hat ein iPad, dann liegt noch ein iPad auf dem Tisch, noch ein iPhone. In dem Hintergrund steht noch ein iMac. Das ist
gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich, weil es bei mir so zu Hause aussieht.
Ja. Ja. Ich finde es jetzt auch gar nicht. Fand ich dieses, ist das hier eine PS Vita?
Ja,
oh, toll, ja, so eine muss ich auch haben.
Das ist mir aufgefallen, das PlayStation Product Placement ist mir dann aufgefallen, aber das mit den Apple-Produkten jetzt wieder gar nicht.
Es gibt
weil,
so einen schönen
Screenshot, weil das aus meiner Sicht schon die Realität auch abbildet. Ja. Viele Leute gerade.
Zumindest in den USA, ja, da muss man teilweise schon eine Weile suchen, bis man mal was anderes findet.
Viele haben einfach ein iPhone oder ein Mac und dann ist das wahrscheinlich auch einfach so.
Ob die Politiker in ihrer täglichen Arbeit die modernsten iMacs überall im Büro rumstehen haben, er irgendwie ein MacBook Air benutzt und dann die Hälfte seiner Arbeit noch auf dem iPad erledigt.
Weiß aber immerhin benutzt er ganz stilecht auch ein BlackBerry. Also.
Ja.
Aber ja, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so eine tragische Kritik. Also.
Ja, aber auch sonst, ich weiß nicht, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, stilistisch ist sie ganz schön. So. Also jetzt auch so vom Schnitt her, vom Tempo und so. Also
von den Produktionswerten fällt sie zumindest nicht ab gegenüber dem, was man sonst zugewohnt ist.
Also nur, sie hat keine aufregenden Animationen oder irgend sowas, aber...
Also ist irgendwie poliert, ein bisschen, also so Fincher-mäßig, so ein bisschen dunkel, aber auch sehr, sehr poliert, irgendwie so ein bisschen Kinolook, wie man es eigentlich in den modernen Serien gewohnt ist.
Also irgendwo müssen die 150 Millionen ja dann doch hingegangen sein und das haben sie auf jeden Fall in die Technik gesteckt und auch dann eben in die Leute, die wissen, wie man damit umgeht.
Sind
dir Schwachstellen aufgefallen?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Schwachstellen, die mir aufgefallen sind. Unbedingt zu nennen wäre da die Szenen, die sich im Oval Office abspielen. Das ist zwar einerseits mal ganz nett, weil man auch mal so die Seite von die Seite von Kamera steht hinter dem Tisch des Präsidenten. Ja, das ist normalerweise was man ja nicht sieht. Aber gerade die Kulisse fand ich jetzt nicht so toll, weil das ist so dieses klassische Hollywood-Klischee, Kamera filmt zum Fenster raus und in dem Fall sind die Fenster sogar aus Milchglasscheiben, wahrscheinlich damit man nicht sieht, wie scheiße der Hintergrund gemalt ist.
Echt?
Ja, ja.
Was das, dir alles auffällt.
Nein, wirklich, weil da spricht der Präsident mit Frank und der,
Linda.
Und Linda, Chief of Staff. Und ich kann nicht aus dem Fenster rausgucken, weil da Milchglasscheiben drin sind, aber da sind keine Milchglasscheiben drin. Also
ich habe da nicht aus dem Fenster rausgeguckt.
Ja, ja, doch. Also das ist jetzt
was. Das letzte Mal, als ich im Oval Office war, waren da auch keine
Milchglasscheiben. Genau. Ja, das ist halt was mir aufgefallen ist. Also so die Kulisse das ein oder andere Mal.
Also du wirfst der Serie jetzt vor, dass sie nicht ins Oval Office gegangen sind, um die Szenen da zu drehen?
Nein, ich werfe der Serie vor, dass
sie nicht mehr Geld dafür ausgegeben
haben. Dass sie keinen anständigen Blick aus dem Weißen Haus gefunden haben, mit einer Fototapete dran. Das haben sie in Star Trek Next Generation schon hingekriegt, sowas zu malen. Dann müssen sie das bitte schön in einer 150 Millionen Dollar Serie auch hinkriegen.
Das ging halt für das Kevin Spacey
Budget drauf. Für den Kevin Spacey Catering ging das drauf. aber nein, das ist natürlich jetzt ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber es gibt auch sehr viele schöne Szenen, beispielsweise wenn Frank dann, er hat so eine Stammkneipe, könnte man sagen, wo er immer was Rippchen essen geht.
Genau. Ja, totes Tier.
Ja, auch gerne mal morgens, bevor der gute Mann eigentlich öffnet und so. Das hat dann auch wieder was sehr Bodenständiges. Das ist auch einfach ja offensichtlich eben in diesem Stadtteil in Washington gefilmt.
Aber es ist schon auch, das sind dann auch wieder so Stellen, wo Frank dann auch mal ein bisschen normal und bodenständig wirkt, mal kurz.
Ja, diese Szenen sind, glaube ich, wirklich bitter nötig, weil sonst.
Weiß nicht, wie bodenständig das ist, wenn er da immer so 20 Dollar Trinkgeld gibt oder sowas.
Ja, gut, das hat er halt, ne? Und er mag halt auch diesen Typen, der ihm da halt die besten Rippchen der Stadt macht und halt für ihn aufmacht, wann immer er da gerne hin will und so. Ja. Und aber auch zum Beispiel, dass er halt sagt, er will da eigentlich niemand anderen hinbringen und so.
Ja, ich warte noch auf die Folge, wo es jemand anzündet und dann Krieg ausbricht. <Ja.
lacht> ich habe die Serie natürlich, als ich angefangen habe, das zu gucken, mehr oder weniger für mich automatisch mit The West Wing verglichen. Und erst kam es mir natürlich so ein bisschen vor, spielt auch in Washington, hat auch mit den Abgeordneten zu tun, auch mit dem Präsidenten und so weiter. Aber so im weiteren Verlauf von House of Cards ist es einfach nicht so politisch wie The West Wing ist. Also The West Wing stürzt sich ja jetzt schon stark auf einzelne Gesetzesvorhaben, auf Inhalte, auf wirklich politische Inhalte. Und für House of Cards, da geht es eigentlich mehr so um die Machtspiele, um die Menschen. Ja, also um das Miteinander, wer kommt in machtvolle Positionen und wer nicht.
Es geht um die Menschen.
Genau. Also von dem her ist es ist kein The West Wing 2.0, weil es ein Stück weit anders gelagert ist, aber es geht natürlich in dieselbe Richtung, weil es eben auch einfach im Regierungszirkus spielt.
Ja, wobei, also das ist tatsächlich was mich an der Serie so ein bisschen stört, ist, dass so, es passiert irgendwie ziemlich viel und es ist auch irgendwie spannend, aber mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen so eine Tiefe, die einen dann auch so dazu zwingt, auch nochmal irgendwie über irgendwas nachzudenken oder die einem dann noch weitere Erkenntnisse liefert. Weil das, so ist es sehr viel Machtspiele,
also es geht sonst halt was, politisch aber nicht so, sonderlich tief.
Das aber ist nicht irgendwie so, wo man nochmal hinterher so irgendwas Neues erfährt, so über die Menschen an sich oder so.
Da gibt es ja auch andere Beispiele. Wenn wir denken an eine Serie, die wir, glaube ich, im letzten Jahr besprochen haben, The Newsroom.
Ja.
Die hatten das ja relativ interessant gemacht. Die hatten das gelöst, indem sie quasi mit einem Jahr Abstand einfach tatsächlich passierende politische oder weltgeschichtliche Ereignisse besprechen. Ja, das wäre natürlich nochmal eine Dimension, die auch in der Serie funktionieren könnte. Ne? Wenn wir jetzt tatsächlich mal irgendeine Bill, die der Kongress halt tatsächlich verabschiedet, in Gespräch hatten. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich vielleicht der Fall ist, aber es wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Es ging ja um irgendwelche Bildungsgesetze,
mit dem es da losgeht.
Aber da habe ich jetzt nichts davon mitgekriegt, dass das irgendwie tatsächlich passiert wäre. Aber das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, wie sie dem Ganzen so irgendwie eine globale Dimension geben, wenn man so die fiktive Entstehungsgeschichte eines beliebigen US-Gesetzes dann tatsächlich mal beiwohnen dürften und zumindest vielleicht mal aus Sicht der Serienmacher mitkriegen könnten, wie sowas denn hinter den Kulissen abläuft oder so. Das haben sie vielleicht auch ganz bewusst bisher nicht gemacht.
Also ich denke mal, da ist einfach die Komplexität dann zu hoch. Ich sage mal, geschichtstreu zu bleiben und dann vielleicht auch sogar noch Abläufe in der Regierung irgendwie
originalgetreu nachzubilden, ja, und gleichzeitig
eine gute Geschichte zu erzählen. Das war halt einfach nicht so im Fokus. Ne?
Also, ja, meine, das hätten sie schon hingekriegt, aber
es geht einfach um die Interaktion von den Figuren da. Ja.
Und was die Serie halt auch nicht macht und was vielleicht auch, würde ich behaupten, weil Netflix sich noch nicht so wirklich traut, das zu machen, sie ist halt auch relativ unbissig so im Umgang mit den Politikern an sich. Und ich meine, sie ist irgendwie relativ neutral, was die Parteien angeht. Das spielt irgendwie gar keine so eine riesige Rolle, wer da was macht. Die Inhalte spielen eigentlich auch im Prinzip keine Rolle, was eigentlich passiert. Und sie hält sich da relativ raus. Also wenn man sich mal den Newsroom anschaut, wo ja dann irgendwie 5 Folgen lang im Prinzip pausenlos auf der Tea Party eingeschlagen wird, das findet man in der Serie nicht. Also jeglicher politischer Kommentar wird eigentlich weggelassen.
Das ist interessant, ne? Das ist überhaupt gar nicht dieses Bashing zwischen den Demokraten und den Republikanern.
Es
da
ist
eigentlich
nur,
gar nicht
so okay, es sind alles Machtmenschen, die sind alle korrupt. Das ist so
vielleicht die ist Kritik. Es aber halt auch so, ne, dass sie halt eigentlich alle gleich sind. Auf dem Papier, vielleicht in einer anderen Partei, aber eigentlich verfolgen sie alle nur ihre eigenen Interessen.
Also ich sage mal, interessant insoweit, dass man sieht, dass auch innerhalb der Parteien natürlich jetzt nicht alle auf der gleichen Linie sind, sondern sich auch, aber
Und das ist halt das, was am Ende rauskommt, ist dann eigentlich nur, wer gerade jetzt welchen Gefallen wo eingefordert hat und so, aber das eigentlich nicht viel mit dem zu tun hat, was vielleicht nötig oder das Beste wäre. Oder so.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch beispielsweise eine bewusste Entscheidung war, dass sie Frank und den Präsidenten Demokraten haben sein lassen und nicht Republikaner, weil man der Serie dann natürlich sehr schnell auch Parteinahme vorgeworfen hätte, wenn man sozusagen in die, ich weiß es nicht, hierzulande sicherlich gängigen Klischees, wahrscheinlich in Amerika auch gängigen Klischees mit der, wie soll ich sagen, Wirtschaftsnähe vielleicht der Republikaner oder so gespielt hätte. Denke ich, war das durchaus eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen es nicht uns der Gefahr aussetzen, dass man uns quasi politische Parteinahme zugunsten der Demokraten vorwirft, indem wir eben eine Serie über die total korrupten, machtgeilen Republikaner aufziehen.
Ich habe darüber nachgedacht. Also ich kenne jetzt eben, ich sage mal, auch nur diese drei, oder mir fallen jetzt erstmal auch nur diese drei Serien ein, House of Cards, The Newsroom und West Wing, die so ein bisschen stark politisch sind. Also von den US-Serien. Aber kennt ihr irgendeine Serie, die schon mal aus der Sicht der Republikaner gespielt hat? Die machen eigentlich immer alle einen auf Demokraten. Das ist so der Standard.
Ja, ich könnte mir eigentlich schon auch vorstellen, dass vielleicht einfach das Zielpublikum von so Serien und auch mit sowas jungem, hippen wie Netflix vielleicht halt schon tendenziell eher demokratisch als republikanisch ist.
Ja, aber das spricht doch eher dagegen. Die wollen doch sehen, die wollen doch mal eine Serie sehen, wie die superkonservativen Republikaner hingerichtet werden.
Ja. Aber komisch, ne? Die machen immer alles nur aus
Demokraten. Ja, ich habe es mich auch gefragt, aber ich denke, das ist vielleicht einfach ein Topf, in den sie ihren Fuß gar nicht reinstecken wollen. Da verbrennt man sich einfach sehr schnell, ohne wirklich was
dabei zu gewinnen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie dann ein bisschen Ticken Realismus halt behalten wollen, indem sie zum Beispiel den Präsidenten in Demokraten machen. So. Und auch, ne, weil auch so die Parallelen zu Obama sind schon manchmal vorhanden. Ne? Das hat so ein junger, aufstrebender Typ und so.
Ja, das ist jetzt.
Ja, also ist ja jetzt schon halt eine.
Dazu ist der Präsident eigentlich zu wenig in der Szene.
Ja. Aber man kann halt sich schon immerhin vorstellen, dass es halt so ein bisschen was mit dem zu tun hat, wie es gerade ist und nicht völlig
anders. Ich hätte es übrigens irgendwie cool gefunden und ich dachte, am Anfang dachte ich, es passiert auch so, dass der Präsident niemals vorkommt. Dass er immer nur quasi so eine Figur im Hintergrund bleibt. Haben sie dann aber doch nicht gemacht.
Das ist aber auch schon wieder fast so ein Serienklischee, dass man auch über alle herzieht, aber der Präsident, der ist quasi so sakrosant, ja?
Das ist also weniger so, um ihn nicht zu kritisieren, sondern eher so, um halt zu verdeutlichen, dass der Fokus eben nicht auf der Spitze der Macht liegt, sondern eben auf den Strukturen unten drunter irgendwie so.
Aber es hat schon alles Sinn und Zweck, so sage ich jetzt mal.
Ja, natürlich. Am Ende der Staffel spitzt sich alles zu.
Wobei es ja schon auch auffällig ist, also man sieht auch in dieser Serie, was der Präsident, der hat, also wenn da jemand sagt, hier Mr. President, da ist dann schon auch erstmal Ruhe. Also der ist selbst wenn der manchmal Widerworte bekommt, da sind schon alle dann schon so ein bisschen, haben schon ein bisschen Angst, wenn sie den Präsidenten irgendwie ins Auge sehen müssen und sagen müssen, dass sie Fehler gemacht haben. Also irgendwie.
Ja klar, das ist ja auch.
Scheint es da schon noch sehr, sehr viel Respekt zu geben.
Wenn man da vor dem mächtigsten Mann der westlichen Welt steht, ja, das wissen die Amis natürlich.
Ja, aber ist es wirklich? Also Frank spielt ihn ja auch wie alle anderen Figuren in der Serie eigentlich. Aber ich stimme dir zu, er hat auf jeden Fall eine Sonderrolle in dem Ganzen und da unterscheidet die Serie auch nichts von vielen, vielen anderen, die ich in dieser in dieser Reihe gesehen habe, der Präsident, der ja schwebt so ein bisschen über allem, an dem arbeiten sich auch die Hauptcharaktere ab, ja, um dessen Gunst geht es letztlich, zumindest so lange, bis man ihn ersetzen kann im Fall von Frank Underwood. Ja, also das ist tatsächlich, er wirkt so ein bisschen im Hintergrund, er kommt auch nicht in jeder Folge vor, dass man ihn überhaupt mal sieht, und wenn, dann sind die Gespräche mit ihm kurz und seine Ansagen klar. Also das grenzt ihn schon ab von den anderen
Figuren. Ja, wobei ich auch, also ich finde, dass es überraschend viel Gleichgültigkeit seinerseits manchmal gibt. So. Also ne, es sind da Linda und Frank sind dann da und sagen, Mr. President hier und so haben wir uns das gedacht, und er sagt dann halt auch schon manchmal so, ja, macht halt irgendwie.
Ja gut, das ist aber, glaube ich, auch so tatsächlich.
Es ist ja auch nicht seine Aufgabe. Also es gibt viel, was ihm eigentlich so egal ist, und ein paar Sachen, da sagt er, macht er klare Ansage und so. Finde ich schon auch mal, ja. So.
Aber das meine ich schon sehr authentisch. Also der Präsident kann einfach
kann ich jede jetzt, Sache. Kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen, aber ich kann es mir zumindest, zumindest vorstellen, dass es so ist.
Er ist ja schon auch eher so die Exekutive, und ich meine, Frank arbeitet ja eigentlich so bei der Legislative. Ja, also stimmt. So ultra viel haben die auch jetzt nicht miteinander zu tun. Der Präsident muss halt gucken, dass der Kongress halt irgendwie so zumindest einigermaßen das tut, was er gerne hätte. Aber so richtig kommandieren kann er halt auch nicht. Ja, haben wir da noch Kritik anzubringen oder irgendwelche Sachen, was uns noch aufgefallen ist?
Ich denke, wir haben es jetzt alles rausposaunt, einfach in ungeordneter Reihenfolge.
Ja, wie immer.
Wie immer.
Besonders heute.
Wir haben einen Auftrag.
Gut, wir würden dann jetzt noch ein bisschen spoilern.
Ja, das ist vielleicht eine Neuigkeit, die wir noch kurz ankündigen müssen. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie wir bestimmte Sachen vielleicht besprechen können, ohne unsere Zuschauer zu vergraulen. Und manchmal unsere Zuhörer, ihr müsst uns ja auch auf Skype Plus abonniert haben, um uns sehen zu können. Was? Nein, das ist nicht alles der Fall. Aber wir haben uns beschlossen, wir möchten einen kleinen Teil, zumindest mal probeweise, einführen am Ende unseres Podcasts, indem wir einfach so ein bisschen über den Serienverlauf in einer Tiefe reden, den wir mit unserer neuen No-Spoiler-Policy halt nicht umsetzen können. Das heißt, um es jetzt mal ganz klar zu machen, in den nächsten Minuten werden wir über das reden, was in der Serie passiert. Und wenn ihr die Serie noch nicht...
Bis hin zur letzten Folge.
Bis hin zur allerletzten ausgestrahlten Folge. Das ist die Folge 13 der Staffel 1 von House of Cards. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt und empfindlich seid für Spoiler und euch den Spaß nicht vermiesen wollt, ich habe auch die letzte Folge noch nicht gesehen, ich bleibe trotzdem noch da. Mir ist das nicht so wichtig, aber wenn euch das anders geht, dann drückt jetzt einfach
auf... Der Film möchte sowas zum Beispiel nicht.
Genau, dann drückt jetzt einfach auf Pause, und aus dem Grund, der Phil, der hat auch noch nicht alle die Folgen gesehen, der verlässt uns jetzt gerade, damit wir noch ein bisschen quatschen können.
So, das ist jetzt offiziell der Punkt, an dem ich jetzt das Chaptermark setze, dass jetzt die Spoiler anfangen. Tschüss. Alle, die nicht gespoilert werden sollen.
Gut. Ja, Wahnsinn, was da passiert, ne?
Oh, ich finde es so krass, dass Snape in Wirklichkeit ein Guter war.
Wer, was?
Ja. Harry Potter-Anspielung, Lukas.
Achso.
Ich hab's akustisch nicht verstanden. Da bist du, glaube ich, schon zu alt für.
Dumbledore stirbt am Ende des sechsten Teils.
No shit. Am Ende ist Frank Vizepräsident.
Holy shit, Alter. Chef, sollen wir dir mal kurz...
Erzählt mir doch einfach mal, was so passiert im zweiten Teil der
Staffel. Hast du das mit dem... Wo bist du denn? Was ist denn dein Stand? Damit man weiß, wo ich ansetzen muss, weil die Aufteilung zwischen den einzelnen Folgen...
Ja. Also, ich bin jetzt so weit. Frank hatte mittlerweile Peter Russo als sozusagen seinen Kandidaten aufgebaut. Der hat dann auch schon angefangen, seinen Wahlkampf zu bestreiten. Ja. Und dann hatte er eben ein bestimmtes Problem mit einer Dame in einem Hotel, und nach einer durchzechten Nacht hat er ein Interview in einem Zustand gegeben.
Dieses Problem war ja schon auch...
In dem man keine Interviews geben sollte, und Frank lässt durchblicken, dass
Frank hat ihn rückfällig gemacht.
Genau, Frank lässt durchbringen, dass er mit dieser Dame wohl im Bunde war, und jetzt bin ich gerade in der Situation, wo Peter, das müsste jetzt, glaube ich, die 11. Folge sein, wo Peter sich gerade in die Obhut der Polizei gegeben hat und da jetzt vom Helfershelfer, also von Frank, ausgelöst wurde.
Duck Stamper.
Ja, und das Nächste, was passiert, ist, Frank fährt ihn nach Hause, dann wartet Frank, bis er einschläft, macht die Garagentür zu, das Auto an und verlässt den Raum. Ja. Das heißt,
und lässt den Lauf der Dinge passieren.
Er begeht einfach noch so diesen Schritt, dass er tatsächlich halt einfach mal jemanden umbringt, was schon ziemlich krass ist, finde ich. Ja. Also das war schon so einer der Momente, wo man auch einem auch wirklich klar wird, dass die Hauptfigur ist, das ist nicht der Held dieser Serie, das ist halt der
Anteil. Ja, aber ich fand diesen gestellten Selbstmord übrigens ein bisschen unglaubwürdig, weil Peter Russo nicht auf dem Fahrersitz sitzt.
Ja, aber es trinkt sich halt angenehmer auf dem Beifahrersitz, das ist ja vielleicht schon.
Ja, na gut.
Okay.
Ja. Aber ne, das war zum Beispiel einer der Momente, die Marcel meinte, irgendwelche Leute, die auf einmal wieder auftauchen und so. Ne, diese Frau, die ihn da verführt zum Alkohol und so, die ist ja die relativ früh, die ja ganz am Anfang mit ihm da im Auto im Taxi sitzt oder so.
Ach, in wirklich? Der Limo.
Ja.
Ja, das ist die von ganz... Die
bei seinem DUI am Anfang, wo der Polizist ihn anhält und wieder aus der Nummer rauskommt, weil er Congressman ist. Ja. Ah.
Und die haben wir da schon mal gesehen. Doug Stamper da in diesem Diner auftaucht und so. Ja.
Die wird ja schon so in der Hinterhand noch gehalten, damit man den wieder abschießen kann.
Ja.
Mhm. Wobei ich finde, das ist dann schon so dieser Punkt, an dem man dann merkt, dass die Pläne von Frank entweder irgendwie extrem kleinteilig sind oder dass er halt auch viel improvisiert, weil ich weiß jetzt nicht, ob von Anfang an vorgesehen war, dass er den Russo dann wieder abschießt.
Ich weiß gar nicht mehr, warum macht er das nochmal?
Ja, weil das finde ich zweideutig. Er sagt ja so, das geht nicht, weil der Russo halt irgendwie gesagt hat, so, ich gehorche dir nicht mehr.
Ah, genau. Das Problem ist ja, dass das Wassergesetz nicht durchkommt.
Richtig.
Ne? Genau, weil sonst wäre das ja alles tutti gewesen.
Richtig.
Und jetzt ist die Frage, wie man, genau, dann auf einmal ist Peter Russo halt quasi aussichtslos da in diesem, in dieser Senatorenwahl.
Also das größere Bild ist natürlich, wenn man es mal so sehen will, Peter braucht einen Grund, weil er unbedingt den Vizepräsidenten weghaben. Also nicht Peter braucht den Grund, Frank braucht einen Grund, den Vizepräsidenten aus seiner Position zu kegeln.
Ja.
Genau. Weil er Vizepräsident vielleicht werden will. Und wie kriegt er den Vizepräsidenten weg? Er muss wieder schaffen, dass er zurück in seinen Wahlkreis geht. Und dafür braucht es vielleicht einfach außergewöhnliche Maßnahmen. Und sozusagen ein gescheiterter Kandidat, der Staat droht sozusagen an die Republikaner überzugeben, weil Peter Russo scheitert. Wenn dann sozusagen höchste Not bei den Demokraten angekommen ist, dann wäre es ja eine Möglichkeit, dass eben der Vizepräsident dann diese Rolle ausfüllt.
Sie machen das ja sehr geschickt, indem sie schon auch die Unzufriedenheit des Vizepräsidenten zeigen.
Genau, also dass er eigentlich gar keine richtige Macht hat. Ja, es gibt auch diese sehr schöne Szene, wo er sich im Weißen Haus...
Er kriegt nicht den Stift.
Genau, wo er den Stift nicht kriegt für die Bill, also für dieses Gesetz, das unterzeichnete. Und dann zum Zweiten, wo er dann in dieses leere Oval Office reingeht und sich an den Platz des Präsidenten in Oval Office sitzt und
einen Stift klaut.
Genau, und einen Stift stiehlt und sich dort gemütlich macht. Das ist eine sehr
oder wo sie sehr bei der, schon Szene. Bei der Unterzeichnung, wo er nicht seinen Platz einnehmen will, der ihm zugewiesen wurde in der Reihe hinter dem Präsidenten. Ja.
Genau.
Ja, wobei das ist halt irgendwie, da ist mir nicht klar, war das von Anfang an der Plan, dass das Wassergesetz scheitert, weil dafür kämpft er dann doch schon sehr motiviert.
Genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Es passt alles sehr gut zusammen und es könnte so wirken, als wäre es alles durchgängig geplant, aber was wäre, wenn das Wassergesetz durchgekommen wäre und Peter Russo Senator da geworden wäre oder so?
Ja.
Dann hätte er ihn wahrscheinlich danach einfach abgeschossen.
Ich glaube, das Wassergesetz ist tatsächlich relativ unabhängig von dem Ganzen. Das hätte, ja, obwohl doch also Russo war ja einer der Chefsponsoren des Ganzen.
Also das war schon so, das ist ja sein Wahlkampfversprechen gewesen.
Okay. Genau, und er musste ja auch diese Hafenarbeiter überzeugen.
Mhm.
Und aber gleichzeitig ist ja Frank schuld daran, dass wie heißt das, wo Schiffe gebaut werden?
Werft.
Die Werft, geschlossen wird.
Shipyard
Shipyard. Dass der Shipyard geschlossen wird, was ja schon wieder die Chancen von ihm verringern und dann ist diese Wasserinitiative nur ein Schein, um Peter überhaupt dazu zu bringen, dass er da eine Chance sieht und dann wiederum das ist auch zum Beispiel ein interessanter Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, diese Lobbyismus von Sencorp, der immer wieder auftaucht in Form von diesem Remy Denton.
Das ist auch irgendwie so einer der seltsameren Aspekte dieser Serie, finde ich.
Ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen halbherzig. Also irgendwie, es ist nicht so ganz so, eigentlich würde man ja erwarten, so die hauen da so richtig drauf ein, so hier sind alle total korrupt und machen alle, was der sagt, aber irgendwie ist es ja dann doch so, ja, manchmal sind sie da und die geben Geld und irgendwie haben sie auch keine klaren Interessen, die wollen halt irgendwas, so mit dem Gas und so, aber
Ne, und dann wie auch halt diese Sandcorp benutzt, um die Unzufriedenheit von Russo zu erzeugen, dass er jetzt halt da diese ich weiß nicht, das Wort, ne? Also es geht dann halt um nicht erneuerbare Energien, die Sandcorp da dann anstatt der Wasserindustrie, die da geplant war und so weiter.
Ja, alles, also alles
sehr komplex.
Ja, genau. Ja. Und dann kommt ja noch eben dieser Umstand mit rein, dass das Gesetz ja in erster Linie mal scheitert, weil Claire Frank was eins auswischen wollte.
Genau,
ja.
Und das ist halt einer der krasseren Momente in ihrer Beziehung. Ne? Mhm. Wie sie zweifelt und auch halt schon auch angepisst ist, weil sie sich wie seine Marionette vorkommt. Und dann auf einmal halt nicht das macht, was er gern hätte.
Ja, und das ist halt komisch, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das geplant hatte, dass das so läuft. Und
ja.
Und das ist halt irgendwie so, es ist doch schon auch sehr viel Improvisation dabei. Also wahrscheinlich hätte er den Peter dann einfach später abgeschossen oder so, um den Vizepräsidenten mitzubekommen. Oder er hat jetzt einfach die Möglichkeit genutzt, um das halt anders durchzusetzen, was er wollte.
Ja.
Weil er hätte ja vielleicht auch einfach so spielen können, dass er jetzt den Peter ins Amt bringt und sich dadurch halt den ganzen guten Willen des Präsidenten so halt einsagt, weil er ja jetzt quasi dafür gesorgt hat, dass der Platz den Demokraten
zuläuft. Ja, wenn man es runterbrechen will, ist wahrscheinlich halt die ganze Storyline auch so ein bisschen dazu da, um uns zu erklären, wie agil Frank so für seine eigenen Interessen auch sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Ja, wir also zumindest hatte ich zu diesem Gefühl, also hatte ich das Gefühl, als er dann Peter aufbaut zunächst mal, ich mache jetzt gerade ganz massive Airquotes, weil da ist ja dann eine Rasierklinge mit im Spiel und so. Ja. Das hatte schon sowas, ja, natürlich was Extremes, aber auch was auf seine Weise Authentisches. Habe ich vielleicht auch nicht genau genug aufgepasst, um jetzt sagen zu können, was da die Intention von Frank schon war. Aber es ist auf jeden Fall spannend und man sieht auch so ein bisschen, wie alles ganz eng verwoben ist im Handlungsstrang. Ja, bis auf die persönliche Ebene von Frank und seiner Frau runter in dieser Partnerschaft. Ist vielleicht gar kein schlechter Begriff so, weil es ist bestimmt auch eine strategische Partnerschaft neben der Ehe. Und dann eben bis hin zur ganzen, ja.
Wobei ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, so gegen Ende haben sie so ein bisschen so den Fokus. Es wird die Serie irgendwie so ein bisschen chaotischer irgendwie, keine Ahnung. Also am Anfang fand es schon viel, viel schöner wie am Anfang, wie dann auch mit den Medien noch gespielt wurde und dann so bestimmte Themen dann in die Medien gezwungen wurden, um Leute abzuschießen und alles. Und gegen Ende ist es dann irgendwie dann schon noch sehr viel, irgendwas geht schief, Frank muss reagieren, macht irgendwas und es funktioniert dann halt irgendwie. Aber so diese schön aufgestellten Pläne, das ist irgendwie, das lässt dann schon viel nach.
Ja, ich fände es auch mal spannend, die Serie vielleicht nochmal zu schauen einfach, um dann vielleicht mit dem Wissen, worauf alles hinausläuft, dann nochmal doch irgendwie andere Details aufzumerken. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert oder ob da was
passieren würde. Aber oft ist ja auch, hatte ich auch den Eindruck, dass Franks Erklärungen, die sich direkt an den Zuschauer richten, auch so ein bisschen atmosphärische Untermalung sind. Aber vielleicht gibt er da doch auch noch den einen oder anderen Hint, den ich so beim groben Zuschauen vielleicht auch einfach übersehen habe. Ja.
Aber also es sind schon, also dieser Moment, gerade wie die Abstimmung zum Wassergesetz ist, also das war halt das erste Mal in der Serie, wo ich dann echt so mit Herzklopfen da saß und mitgezittert habe. Und dann auch, als sie ist dann nur zwei Stimmen daneben und ich sitze da und völlig fertig mit den Nerven und oh mein Gott, was passiert hier? Aber wie geht's jetzt weiter?
Ja. Oder auch sicherlich freudvolle Erlebnisse, wenn man die Serie schaut, ja auch immer wieder die Momente, wo man sieht, wie Frank dann halt doch noch den Kopf aus der Schlinge zieht
und das sogar alles zusammenpasst.
Genau, und es dann auch einfach schafft, eine eigentlich nicht mehr auflösbare Situation wieder einfach zu seinem eigenen Vorteil umzuwälzen. Ja. Das sind natürlich auch starke Momente in jeder Serie, wo sie dann wo dann eben so eine lang angelegte Story-Arc einfach wieder ein Fazit kriegt und das dann halt auch noch zugunsten der Hauptfigur. Das zeigt halt auch, wie stark das Drehbuch eigentlich ist, finde ich.
Ja. Na, was jetzt am Ende was uns noch spannend wird in der nächsten Staffel ist, was jetzt passiert mit der Zoe, weil die sind ja jetzt im Prinzip plötzlich dabei, so die komplette Verschwörung irgendwie rauszufinden, was da so passiert ist. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das besonders realistisch finde, weil irgendwie wirkt das schon alles sehr so, oh ja, und plötzlich wissen sie alles. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend. Weil ja, dann werden die ja wohl irgendwann in die offene Konfrontation treten müssen jetzt dann. Mhm.
Ja, oder Frank findet halt den Weg, sie aus dem Weg zu räumen oder zum Schweigen zu bringen. Oder man kann sich ja da verschiedenste Versionen vorstellen.
Jo. Ja, haben wir noch was zu sagen?
Ja, jede Menge. Man könnte eigentlich jeden Story-Twist irgendwie besprechen und so, aber so alles in allem.
Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten irgendwie Eindruck von der Serie vermittelt und vielleicht auch noch mal so ein paar Sachen im Verlauf der ersten Staffel genannt, die uns so besonders erwähnenswert schienen. Jetzt fehlt uns natürlich die Abmoderation für alle die abgeschaltet haben, bevor wir in den Spoiler-Teil übergegangen sind. Aber ich denke, es ist auch ohne jetzt das nochmal auf das Offensichtliche hinzuweisen, eine Serie, die uns sehr gut gefallen hat. Und die auch das Genre in gewisser Weise nicht nur formal sicherlich weiterbringt. Und insofern two thumbs up.
Sie machen auf jeden Fall Hoffnung darauf, dass Netflix jetzt doch schon guten Content liefern wird.
Genau.
Warten auf die zweite Staffel, würde ich sagen.
Wir warten auf die zweite Staffel und freuen uns
über Kommentare.
Über Kommentare.
Hier werden die Bälle zugespielt, das ist
Wahnsinn. Ja, diesmal gibt es ganz viel zu kommentieren. Ihr könnt uns zum Beispiel sagen, ob wir jetzt vielleicht die Handlung von House of Cards doch völlig falsch verstanden haben und uns doch Frank Underwoods Pläne nochmal im Detail erklären. Und auch über Meta-Kommentare zu unserem Formats-Experiment, über die freuen wir uns. Wenn ihr uns mal sagt, ob ihr das jetzt gut findet, euch da mehr davon
mehr wünscht. Spoiler, weniger mehr Spoiler, gar ja. keine Spoiler. Wir reden überhaupt nicht über die Serie, sind mal was komplett anderes und tun es, als würden wir über die Serie reden. Ja. Können wir alles machen.
Genau.
Ansonsten, ihr wisst schon, Flatter drücken, antwittern, wenn ihr gerne so in 140 Zeichen irgendwas zu sagen habt. Ansonsten gibt es auch das Feedback-Formular, wenn ihr komplett nicht öffentlich uns die Meinung geigen möchtet. Und ansonsten könnt ihr auf diese Folge kommentieren. Und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und tschüss.
Ciao.
Tschüss.